Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Leute, es wird heiß, beziehungsweise es ist eigentlich schon heiß. Und hier ist ein sommerliches Best auf eine Stunde Liebe.
Mit uns allen dreien, Anke Till und mit mir, Shandy.
Und auch noch mit Emma im Liebestagebuch, weil die ist gerade dabei, sich zu committen. Und wir haben euch ein Best-of zusammengepackt mit eine Stunde Liebe-Themen aus den letzten Monaten. Und ein Thema, über das wir hier immer wieder sprechen, ist in Trennung. Ne? Wie kommen wir da möglichst würdevoll raus? Warum tun manche Trennungen einfach noch mal ein bisschen mehr weh als andere? Und wir stellen uns auch die Frage, wann ist denn eigentlich ein Comeback mit dem oder der Ex eine gute Idee?
Ja, dass sich eine frühere Beziehung oder Affäre manchmal nach Jahren wieder meldet, das haben vielleicht schon einige von euch erlebt oder vielleicht wart ihr ja auch selber die Person, die sich dann mal wieder gemeldet hat. Vielleicht, weil man sich ja in der Verklärung denkt, ah, war ja doch ganz schön, nicht so doof. Oder weil man einfach nur wissen will, was macht diese andere Person da eigentlich so?
Ja, das ist immer so eine Frage. Ist es Neugier? Ist es vielleicht ernsthaftes Interesse? Ist es nochmal zu gucken, geht da noch was? Das sind ja so Themen, die dann aufploppen können.
Ich glaube, das ist voll oft Langeweile. Also bei mir gibt es so eine Person, die sich, kann ich genau fast auf den Tag sagen, wann die sich wieder meldet. Wenn sonst ein bisschen Flaute ist und ich denke so, das ist aber interessant, dass du wirklich denkst, ich schreibe dir nochmal zurück, nachdem ich es viermal nicht gemacht habe.
Wobei, es gibt ja auch Fälle, wo es, wenn sich ein Ex meldet oder man irgendwie wieder zusammengekommen ist im Leben, dass es dann erfolgreich noch so ein Revival geben kann. So war es bei Autorin Katja Lewina, das hat sie uns vergangenen Dezember erzählt. Sie hat letztes Jahr ihr Buch Ex veröffentlicht, für das sie eben so 10 der wichtigsten Ex-Freunde ihres Lebens wieder getroffen hat, weil sie einfach wissen wollte, ja, warum scheitern meine Beziehungen eigentlich immer und immer wieder?
Und sie wollte das eigentlich gar nicht, aber am Ende, da hat Katja tatsächlich mit einem von diesen Männern wieder angebändelt. Und zwar tatsächlich schon zum dritten Mal. Also die beiden hatten quasi 2 Comebacks. 16 Jahre nachdem die beiden einander das erste Mal begegnet sind, ist eben dieses zweite Comeback passiert. Und Katja, die nennt diesen Mann Paolo. Und sie hat mir erzählt, dass die beiden vor 16 Jahren, also als sie sich das erste Mal getroffen haben, einfach eine viel zu explosive Kombination waren. Ne? Die sind in Konflikten auch immer gegenseitig so aufeinander losgegangen, dass die sich richtig so doll hochgeschaukelt haben, bis irgendwann einfach alles in die Luft geflogen ist. Und das ist jetzt anders.
Heute sind wir zum Glück etwas älter und etwas weiser geworden und können damit viel, viel besser umgehen. Also wir sind nicht mehr so jugendlich unbedarft. Vielleicht ist es auch das. Und was auch noch hinzukommt, wenn man Anfang 20 ist, vielleicht auch noch ein bisschen später, aber irgendwann hört es definitiv auf, denkt man ja, die Welt liegt einem zu Füßen und es gibt Heerscharen von fantastischen Menschen da draußen und ich werde ihnen allen irgendwann noch begegnen und ich habe die Chance, alles zu kriegen, was ich jemals wollte. Und später, wenn man dann älter wird, merkt man, die wirklich guten Matches lassen sich halt dann doch irgendwie an einer Hand abzählen. Und wenn man mal so jemanden trifft, dann sollte man den auch wirklich festhalten, so gut wie man nur kann.
Der Mann, den du jetzt in dem Buch Paolo genannt hast, ist das auch so eine Person, an die du immer wieder gedacht hast die letzten Jahre dann?
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben uns ja kennengelernt, da waren wir Anfang 20 und da hat er mich relativ schnell wieder abgeschossen. Er war der einzige Mann in meinem ganzen Leben, der mich aktiv quasi vor die Tür gesetzt hat, im übertragenen Sinne, er hat jetzt nicht rausgeschmissen, aber der mir gesagt hat, so Schluss, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter. Sonst war ich das immer. Mhm. Dann hat er mir nach 12 Jahren tatsächlich eine E-Mail geschickt. Er hat an mich gedacht. Der kleine Pisser, der konnte das nicht vergessen.
Was hast du gedacht, als er sich da gemeldet hat? Weil mein initialer Gedanke war, okay, der muss jetzt irgendwie offensichtlich mal mit ein bisschen Schuld von früher aufräumen und will sein Gewissen irgendwie reinkriegen.
Nee, so sah das gar nicht aus. Das war eher so ein, hey, das Spiel geht weiter. So hat sich das irgendwie angehört. Es war so eine sehr locker, flockige, leichte E-Mail, die ich da bekommen hatte. Und ich war abenteuerhungrig und ich dachte, ja, probieren wir das doch mal, gucken wir uns das an. So, ich war da gerade ganz frisch in einer offenen Beziehung, also mein Mann und ich haben unsere Beziehung aufgemacht und ich dachte, hey, du kommst gerade richtig.
So nach dem Motto, man kennt sich schon so ein bisschen und das ist dann nicht so, als würde man jemanden komplett Fremdes treffen.
Ja, nicht nur. Also ich meine, es war natürlich auch erstens wahnsinnig schmeichelhaft, dass der wieder aufgetaucht war und dass wir wieder anfingen, uns zu treffen, weil er mir natürlich auch erzählt hatte, wie viel er an mich denken musste, dass er mich nicht vergessen konnte, bla bla bla, all diese Dinge. Sowas hört man ja auch einfach dann sehr, sehr gerne, wenn das Ego einmal so gelitten hat. Und ich dachte, yeah, jetzt kriegst du alles zurück. So, erst setzt du mich vor die Tür und dann kannst du mich nicht vergessen. Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit. Sowas war das eher.
Und du hast auch ja gesagt, er hat dich zweimal vor die Tür gesetzt, aber ihr seid trotzdem jetzt quasi in Kontakt. Wie habt ihr das denn hinbekommen oder wie hast du das hinbekommen, da wieder so eine Augenhöhe dann herzustellen?
Nachdem der vor 4 Jahren quasi das Ganze beendet hat, relativ schnell, hatten wir auch uns lange nicht gesehen. Also wir haben immer wieder geschrieben oder telefoniert oder so, aber es war dann erstmal auch wieder Deckel drauf und es war zu Ende. Und als wir uns jetzt wieder begegnet sind, ist einfach in diesen 4 Jahren wahnsinnig viel passiert. Also er hatte Beziehungen, die mal gut, mal schlecht gelaufen sind. Ich habe auch Verschiedenes erlebt. Also ich glaube, wir haben nochmal sehr viel an Reife gewonnen, einfach jeder für sich. Und sind uns dann in einem Moment begegnet, in dem es mir überhaupt nicht gut ging. Ich hatte gerade eine Beziehung beendet, war sehr traurig, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege das mit der Liebe einfach noch immer nicht hin, Mann. Ich bin Mitte 30 und ich habe immer noch Schwierigkeiten in meinen Liebesbeziehungen. So, ich schaffe es da irgendwie nicht, in eine Ruhe reinzukommen. Ich hatte gerade eine Diagnose bekommen für eine Herzerkrankung, die sehr schwerwiegend ist. Und also ich war eh in so einem Krisenmodus. Und in diesem Moment trafen wir uns wieder. Und ich glaube, das hat uns auch sehr, sehr weich füreinander gemacht, zu sehen, ah, so geht's dir gerade, so geht's mir gerade. Wir waren beide nicht so auf der Höhe sozusagen unserer Kraft. Er vielleicht noch mehr als ich. Aber er hat mich tatsächlich sehr, sehr gut auffangen können in dieser Zeit.
Das hört sich für mich so ein bisschen auch so an, als hättest du quasi deinen Zustand, in dem du dich befunden hast, gar nicht so verbergen können. Also wenn man in so einer Krisensituation ist, dann kann man ja versuchen, cool zu tun, aber spätestens, wenn man dann ein bisschen mehr mit den Leuten zu tun hat, dann kann man das ja nicht mehr verbergen und dann warst du dann auch irgendwie so gezwungen, Weichheit zu zeigen?
Ich glaube, das hast du sehr gut gesagt, denn tatsächlich ist mir das gerade auch aufgefallen. Ich hatte einfach keine Kraft, Spielchen zu spielen. So, unsere Begegnungen waren wirklich sehr gezeichnet davon, dass wir dieses Vor-, Zurück-, Taktieren, aufeinander zugehen, dann wieder weggehen und so. Diese ganzen super anstrengenden Geschichten, die ja eigentlich Beziehungen oder so auch sehr spannend machen können. Ich glaube, es hat auch einen sehr, sehr großen Reiz, dieses Taktieren und Ausprobieren, Grenzen testen und so. Aber das hat uns ja immer in eine Sackgasse geführt. Und dieses Mal war es einfach so, dass da konnte nicht gespielt werden. Das war einfach nur authentische, reine Begegnung.
Ich finde an der Geschichte von Katja so 2 Sachen bemerkenswert. Also zum einen, dass sie wirklich bereit war, sich mit demselben Mann 3-mal auf die Nase zu legen, potenziell.
Absolut, ja.
Und dass die beiden zueinander gefunden haben in einer Situation, in der eigentlich beide auf den ersten Blick eher schwach waren, weil ich irgendwie so denke, ja komm, wenn man doch schon weiß, man hat sich schon 2-mal mit diesem Typen auf die Nase gelegt, dann bereitet man sich ja vielleicht auch innerlich vor und wappnet sich dafür. Aber die sind sich eben dadurch, dass die beide schwach waren, nochmal total neu begegnet, weil die überhaupt keine Kraft hatten, irgendwelche Spiele zu spielen.
Ich glaube, das ist aber oft so, oder? Dass man, wenn man echt in so einer schwachen Situation ist, sich ehrlich macht. Und ehrlich machen heißt dann oft auch eher wieder connecten, besser connecten.
Ja, es sind so Lebensphasen, die dann unterschiedlich sein können. Ich finde es auch spannend, wenn man Katja Lewiner auf Instagram folgt. Da kriegt man auch mal so einen kleinen Sneak Peek, wie die dann jetzt auch sehr turtelnd irgendwie, ich habe das Gefühl, so Rom oder wo habe ich sie gesehen, durch die Weltgeschichte reisen. Da freue ich mich für sie. Ja, ja,
the
genau.
Summer of Love.
Wenn man sich heutzutage ein Porno angucken will, muss man nicht mehr irgendwie in eine Videothek verschämt und mit einer braunen Tüte unterm Arm irgendwo rauslaufen. Nein, die Zeiten sind vorbei. Man hat sie im Grunde so verfügbar wie noch nie. Auf dem Smartphone, Laptop, wo auch immer. Alles ist nur ein Klick entfernt. Pornografie macht im Grunde einen Großteil des Traffics im Netz aus.
Leider kommen manchmal auch schon Kinder und Jugendliche damit in Kontakt, unbegleitet. Und so war das auch bei Florian Buschmann. Der ist heute 22, der hat viel zu früh Pornos geschaut, sagt, er konnte auch mit niemandem drüber reden. Heute studiert er in Dresden Psychologie und ich habe ihn gefragt, wie das war, dieser Moment, als er mit Pornos erstmals in Kontakt gekommen ist.
Das war auf einem Urlaub. Ich war damals 11 Jahre alt und dann lag ich halt unter der Bettdecke und dann hat man halt, was weiß ich nicht, einfach mal Sexualität eingegeben und dann ging das von YouTube auf andere Seiten. So hat sich das Ganze entwickelt und ich hatte halt keinerlei Einstellung und keinerlei Ahnung dazu und davon. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich dort ja auch irgendwo irgendwann einen Kontrollverlust hatte.
Jetzt hast du gesagt, du hast mit 11, das ist ja super, super früh, zum ersten Mal mit Pornografie Kontakt gehabt. Und das hat dich dann schon, weil es auch so ein starker Reiz ist sozusagen, gefesselt. Und dann hast du über Jahre konsumiert?
Genau, also auf der einen Seite ist das natürlich so ein Ekelfaktor gewesen in dem Alter für mich, wo ich mir dachte, boah, weg davon. Und auf der anderen Seite war es natürlich so eine Neugier, was du gerade gesagt hast, so eine Begeisterung für das, was so noch unbekannt ist auch. Und wir alle wissen ja irgendwo, Pornoseiten sind eigentlich erst ab 18, kannst du aber mit einem Klick bestätigen. Und so war das eben auch bei mir, ein Klick vom nächsten Kick entfernt.
Und ich höre daraus, du hattest auch niemanden, mit dem du dann als Teenager irgendwie darüber reden konntest.
Nee, gar nicht. In der Schule wurde das Thema nicht besprochen, in der Familie wurde das Thema nicht besprochen und unter Freunden eben auch nicht, ne?
Was hat das dann mit dir gemacht? Also hat sich der Konsum gesteigert? Wie oft hast du dann masturbiert?
Das war dann vielleicht so mit 14, 15, wo das Ganze ja immer mehr wurde. Bis zu 7 Mal am Tag schon eine ganze Menge. Und das nimmt ja dann unglaublich viel Zeit ein. Erstmal das Raussuchen von irgendwelchen pornografischen Inhalten, dann der Genuss, also so kann man es ja gar nicht mehr sagen, dass dieses stumpfe Schauen von irgendwelchen Videos und Warten, bis dann dieser biologische Kick eben da ist, bis hin dann, dass man sich irgendwie erholen muss, weil man gar keine Kraft mehr hat. Also es nimmt dann irgendwann mal sehr viel Zeit ein. Ich hatte gar nicht mehr so die Freude am Alltag, weil es irgendwie immer einen anderen, stärkeren Reiz gab.
Das, was die meisten Menschen so machen, in der Pubertät zum Beispiel, ne, dass man eben echte Kontakte pflegt, dass man das erste Mal knutscht und so weiter und so weiter, das ist dann bei dir gar nicht so passiert, weil du hattest immer die Pornografie.
Genau richtig. Das war wie so eine Art Ventil, wo ich Druck ablassen konnte, ja. Generell war das ja eine Begleitsymptomatik, dass in meinem Leben verschiedene Dinge nicht richtig gelaufen sind, was familiäre Streitsituationen anging oder ja, ich habe schwere Unfälle gehabt, verschiedenste Dinge, die mich einfach belastet haben in meiner Kindheit. Ja, es war eigentlich auch nur eine Ablenkung von allem, ne? Weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, ne?
Ja, und auch niemand hat es, den du dich anvertrauen konntest. Du sagtest, eigentlich steckten da andere Sachen dahinter. Das war für dich vielleicht auch etwas Ablenkung, Coping-Strategie, wie auch immer. Also worum geht's eigentlich? Was hast du da gesucht aus deiner Sicht heute?
In der Zeit haben meine Eltern sich sehr, sehr stark gestritten. Ich glaube, dass dieses Thema Sexualität bei mir sehr, sehr stark mit Liebe verknüpft war, weil ich dachte, wer Liebe hat, der hat auch Sexualität.
Und wann war der Moment, wo du gesagt hast, stopp, so geht es nicht weiter? Ist das von außen passiert oder hast du das selber irgendwann gemerkt?
Ich habe das irgendwo bemerkt, wo mir dann klar wurde, hey, irgendwie stumpfe ich immer mehr ab. Irgendwie habe ich eine objektivierte Sichtweise auf Frauen, was ja unglaublich schade und schlimm ist. Also das heißt, ich konnte mich gar nicht mehr wirklich auf Gespräche einlassen und es war immer dieser Gedanke oder es waren immer innere Filme da, wie sieht diese Frau nackt aus und das ist ja scheiße, weil ich mich ja gar nicht mehr auf diesen Menschen einlassen kann, quasi jemanden zu einem Objekt, zu einem Sexualobjekt degradiere. Diese Menschen sind ja an sich unglaublich viel wert. Das hat mich schon frustriert, als ich das bemerkt habe und vor allem war es bei mir auch so, dass ich nicht diese Freiheit hatte, Nein zu sagen. Ich war so ein Gefangener dieser Pornografie, von Masturbieren, von Mediensucht generell in meinem alten Leben und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt was verändern, ich will da raus.
Und er hat es tatsächlich geschafft, raus aus dieser Pornosucht. Heute konsumiert Florian keine Pornos mehr, sagt, er braucht das nicht. Stattdessen klärt er auf über Porno- und Mediensucht, geht zum Beispiel mit Workshops in Schulklassen.
Und mehr über Florians Weg raus aus der Pornosucht bekommt ihr in der kompletten Episode. Die ganzen Episoden, über die wir heute sprechen, die verlinken wir euch in den Shownotes. Und bevor wir gleich zum Liebestagebuch kommen, müssen wir noch sprechen über Hashtag MeToo in der Filmbranche.
Ja, ich habe mit der Schauspielerin Sarah Lisa Vollm Anfang Mai gesprochen. Sie hat da ein Buch rausgebracht, in dem sie auf die ewige Kritik am weiblichen Körper eingeht und dabei eben auch viel aus ihrem persönlichen Leben erzählt. Es geht auch um sexualisierte Gewalt. Also ihr erstes Mal lief ohne Consent ab, ohne Zustimmung. Da war sie gerade mal 15 Jahre alt, angetrunken auf einer ungeplanten, bei ihr zu Hause laufenden Hausparty. So Klassiker Eltern im Urlaub. Und da hatten Mitschüler sie dann einfach zum Sex bedrängt, beziehungsweise ihre Abwehr, ja, übergangen.
Und das ist ja tatsächlich auch eine Parallele zu Katja Lewina, die wir am Anfang auch schon gehört haben. Die hat schon mehrere Bücher geschrieben und in ihrem ersten Buch, Sie hat Bock, da hat Katja auch ihr erstes Mal beschrieben, als eine Erfahrung von sexuellem Missbrauch.
Da haben wir damals auch in eine Stunde Liebe mit Katja Lewina drüber geredet. Shanley, ihr seid dann aber ja weg von Sarah Lisas persönlicher Geschichte zu sexualisierter Gewalt hin zu eben MeToo und ja, dieser Medien- und Filmbranche.
Genau, das war eben Anfang Mai. Da gab es zum einen diesen Podcast Boys Club, der gerade rausgekommen ist, zur Medienbranche. Und dann zum anderen gab es gerade Vorwürfe zu offenbar problematischen Umständen an Filmsets von Til Schweiger. Das hatte der Spiegel recherchiert. Das war noch so vor der Debatte um Rammstein gerade.
Wobei man da natürlich auch sagen muss, so die Vorwürfe gegen Til Schweiger, die sind ja jetzt auch nicht eins zu eins zu vergleichen mit den Vorwürfen, die es gerade gegen Till Lindemann gibt, ne?
Ja, absolut. Und wahrscheinlich, das ist auch so ein Learning, müssen wir auch aufhören, so in Branchen zu denken. So MeToo im Film, in der Politik, im Sport, in der Musik, Medienhäusern und so weiter. Das ist eben gesamtgesellschaftlich. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich eben Schauspielerin Sarah Lisa erstmal nach ihrer persönlichen Geschichte gefragt und wie schwer es war, dieses Erleben von gewaltvollem Sex in der Jugend 20 Jahre später nochmal aufzuschreiben.
Das war auf jeden Fall richtig schwierig zu schreiben. Auch weil ich wusste, dass das dann Menschen lesen, die mir sehr nahe stehen und die das nicht wissen. Das ist natürlich auch so ein Prozess, wo man denkt, auch ein crazy Prozess, weil erstens ist es über 20 Jahre her und ich glaube, das ist was ganz oft vergessen wird, wie lange Opfer sexualisierter Gewalt brauchen, um überhaupt mit jemandem zu sprechen. Also so, soll sie doch zur Polizei gehen. Dann können wir froh sein, wenn die überhaupt irgendwann in ihrem Leben bereit sind, darüber zu reden. Und dann war die nächste Sache natürlich auch, dass ich hatte einen Buchvertrag und es war klar, dass ich darüber schreiben werde. Und das hat es quasi gebraucht, um das irgendwie meiner Familie zu erzählen. Und ich habe auch nicht mit denen darüber geredet, sondern die hatten dann das Manuskript oder halt dann das fertige Buch.
So hast du es gemacht. Also, ich dachte, du hättest
Also
deine Mutter zum Beispiel. Beispielsweise deine Mutter. Da hast du das Manuskript ihr überreicht und gesagt, wir können ja mal drüber reden, wenn du magst. So hast du das gemacht.
Nee, ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, drüber zu reden. Und ich glaube, das ist halt so heftig. Also einfach zu merken, wie tief da auch die Scham sitzt. Also ich glaube, die meisten von uns hätten kein Problem damit, jemanden anzurufen und zu sagen, ich wurde gestern ausgeraubt. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Polizei. Würde wahrscheinlich jeder ohne Scham oder viele ohne Scham, ich weiß, dass es da auch Schamprobleme gibt, aber weniger sagen können oder zumindest irgendwie seinen Freunden oder den Eltern oder wie auch immer. Und das zu sehen, ist dann schon sehr interessant und auch nochmal, es war für mich auch nochmal gut, das so durchzuleben, um einfach nochmal zu verstehen, warum brauchen Leute eigentlich so lange? Warum ist das so schwierig? Warum ist das in unserer Gesellschaft so schwierig? Und wenn man sich dann anguckt, wie viele, also wie hoch einfach die Dunkelziffer ist in Sachen Vergewaltigung, wie wenig überhaupt bei der Polizei landet, wie wenig dann noch vor Gericht landet und wie wenig davon verurteilt wird, dann merken wir einfach, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo das eigentlich nicht vorkommen darf, im Sinne von, ich rede darüber. Und das ist natürlich fatal, weil das ist der beste Schutz für jeden Täter.
Ja, ich will nochmal dazu kommen, wie du auch beschreibst als Schauspielerin eben, dass dein Körper ja dein Instrument ist, klar. Das ist das, was du einsetzt in deiner Arbeit. Auch das Thema sich nackt machen im Film wird angerissen, ganz klar. Und aktuell ist halt in Deutschland, was die Filmszene angeht, ja, eine Recherche, gerade da, wo es um vermeintliche schwierige Zustände an Filmsets von Til Schweiger eben geht. Und eine Darstellung will ich da rauspicken. Da wurde offenbar eine Statistin sehr plötzlich gefragt, ob sie sich vorstellen kann, in der Szene oberkörperfrei zu drehen. Das war vorher gar nicht mit ihr abgesprochen. Dann stand sie plötzlich wohl vor 100 Leuten und musste sich in dieser Szene die Brust von einem Promi signieren lassen. Und diese Szene kam gar nicht in den Film Manta Manta Teil 2 rein. Diese Frau hat wohl laut Spiegelrecherche immer noch mit dieser Situation zu kämpfen, dass sie da plötzlich stand, nackt, ist eben nicht eine trainierte Schauspielerin jetzt wie du und ist auch nicht irgendwie darauf vorbereitet gewesen, hatte ja kein Skript vorher und so weiter. Und da frage ich mich auch, nochmal so wirklich Stichwort MeToo, ist die deutsche Filmszene an sich da auch nicht weiter, wie ist da dein Empfinden als Filmemacherin? Du sagst selber, du versuchst es, einen Film anders zu machen, deine Filme anders zu prägen, deine Sets sicherlich auch anders zu prägen. Das ist wahrscheinlich so ein Weg, wie man was aufbrechen kann, aber im Großen und Ganzen, so die Mainstream-Fraktion, läuft alles wie immer?
Mein Gefühl ist, dass wir in Deutschland durchaus die Chance verpasst haben, bei MeToo auch mal ganz genau bei uns hinzugucken. Da wurde dann irgendwie, also da gab es irgendwie den bösen Harvey Weinstein und das, der wurde dann so als Monster dargestellt und nicht auch als vielleicht extrem innerhalb eines Systems. Das muss man ja auch so sagen. Das ist dann immer so das ist das Übel. Und das war so, ja, das gibt es in den USA, aber bei uns gibt es das sowieso nicht. Und dann wurde irgendwie noch Dieter Wedel ausgekramt. Und damit hatte es sich dann aber auch. Und dann war so, ja, da war irgendwie in den 90ern, aber pff, wie kann das schon sein? Und das aber natürlich sowas auch immer, das ist ja in erster Linie Machtmissbrauch. Und wir erleben ja das gerade auch nicht nur, dass wir jetzt beim Film mal eine Geschichte haben, wo ich sagen würde, das ist eben eine Geschichte von vielen. Und wir sehen aber gleichzeitig eben auch gerade nochmal mit diesem Boys Club Springer Podcast,
ja,
dass wir da ganz ähnliche Zustände haben.
Absolut.
Wir wissen, dass andere Branchen noch viel schlimmer sind. Und zum Beispiel habe ich gerade gelesen bei Bruckwote Bühne, dass wohl nur 3% derer, die sich bei der Themis, das ist die Beratungsstelle für Opfer, die sich dort melden, darum bitten, dass es an den Arbeitgeber gemeldet wird. Das heißt aber, dass die ProduzentInnen, die natürlich auch gerne sagen, oh, das ist gar nicht so schlimm bei uns, eigentlich nur von 3% der Sachen an ihren eigenen Sets oder in dem Fall eben an der Bühne, aber das wird sich ja nicht so doll unterscheiden, überhaupt hören. Und das ist problematisch. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Zeichen ist oder dass wir ein ganz wichtiges Zeichen setzen sollten und sagen sollten, wir haben auch von unserer Seite her ein deutlich offeneres Ohr für Leute, die Opfer werden. Und das ist auch da, ja, dass wir auch hier ins Sprechen finden und dass wir hier einen deutlich größeren Support haben, weil der Druck an so einem Set ist enorm und jemand wie Til Schweiger ist unfassbar mächtig. Das ist ganz oft, ist er der Produzent, er ist der Regisseur, er ist derjenige, der alles entscheidet und er ist derjenige, der eben im Zweifel darüber entscheidet, wie und wo und in welchem Maß du im nächsten Jahr Geld verdienst. Ja. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen und brauchen da, glaube ich, klarere Kontrollen.
Diese Forderung nach Kontrollen oder Awareness-Teams, mehr Checks eben am Filmset, das hören wir ja jetzt schon wirklich lange, 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 über 5 Jahre, seit eigentlich MeToo losgegangen ist. Aber irgendwie tut sich wenig.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also grundsätzlich, wir reden da mehr drüber, aber es ist trotzdem nicht so einfach, weil es gibt einerseits viele Tabus und andererseits geht es da ja auch um Machtmissbrauch oft. Und dieser Zusammenhang, also dass es da wirklich um Machtmissbrauch geht, der ist, glaube ich, vielen oft nicht so richtig klar, wird dann auch immer wieder geleugnet. Es wird dann ja auch immer wieder gesagt, ja, die Frauen hätten ja Nein sagen können, wobei man natürlich irgendwie so ein Gefüge dann an einem Filmset zum Beispiel komplett ignoriert, also dass es da irgendwie Hierarchien gibt. Und oft geht es da dann ja auch nicht um Sachen, die vielleicht justiziabel irgendwie einwandfrei sind, also für die man niemanden verklagen kann, die aber moralisch extrem fragwürdig sind.
Das ist ja jetzt auch bei Till Lindemann so ein bisschen im Raum, ne? Diese Geschichte, was ist da strafrechtlich relevant, aber was ist eben dann trotzdem moralisch schwierig, weil Machtmissbrauch eindeutig.
Ich finde es halt wichtig, dass wenn eine Stunde Liebe von Anfang an, als MeToo so losgegangen ist, eben gerade auf das Thema Grauzonen geschaut haben, ganz unabhängig von Branchen, sondern eher so im Zwischenmenschlichen, was uns allen schon mal passiert ist vielleicht, dass man nach einer Party irgendwie angetrunken Dinge mitmacht, wo man hinterher nicht mehr so weiß, wollte ich das wirklich, habe ich es richtig gestoppt oder warum konnte ich es nicht stoppen. Also solche Erfahrungen kennen viele Menschen aus ihrem Leben, ohne dass sie jetzt in irgendeiner Branche stecken müssen. Es fängt leider auch schon in früher Jugend an, wie eben Sarah Lisa schon so geschildert hat. Und ja, ich fände es halt spannend, wenn wir dieses Thema Grauzonen nochmal vielleicht aufgreifen und eure Erfahrungen gerne dazu hören würden, so aus der Hörerschaft von Eine Stunde Liebe. Wenn ihr dazu persönliche Geschichten habt, die ihr mit uns teilen wollt, meldet euch gerne. mail@deutschlandfunknova.de.
Jetzt haben wir schon viel zurückgeguckt beim Best auf Eine Stunde Liebe. Wir wollen jetzt aber nach vorne gucken, weil, Leute, wir haben dieses Jahr noch einiges vor und es beinhaltet unter anderem Bühnen und bunte Lichter.
Das ist so, in Kiel sind wir an der Ostsee am 19. August. Die Fail in Love Nights, die haben wir ja schon präsentiert letztes Jahr. Wir haben zusammen Shows in verschiedenen Städten auf die Beine gebracht und jetzt sind wir am Samstag, 19. August in Kiel. Zusammen mit Juli eben von den Fail in Love Nights werde ich dann da sein. Unter anderem zu Gast ist Paar- und Beziehungscoach Ellen Holling. Sie hat so als Thema Klarheit. Wie kriegen wir Klarheit in unseren Beziehungen hin?
Und falls ihr in dem Zeitraum in Kiel sein solltet, Urlaub oder so, oder generell aus der Ecke kommt, ihr könnt dabei sein bei unserem Live-Event in Kiel, wenn ihr euch einfach per Mail meldet, mail@deutschlandfunknova.de und schreibt, warum ihr gerne dabei wärt, dann habt ihr die Chance, Karten zu bekommen. Macht das doch noch in diesem Monat, im Juni, dann geben wir euch noch schnell Bescheid.
mail@deutschlandfunknova.de. Schreibt gerne den Betreff Kiel dabei. Ich gucke dann alle Einsendungen durch. Bis 30. Juni 2023 solltet ihr eine Mail schreiben an mail@deutschlandfunknova.de im Betreff Kiel.
Und ich kann wirklich sagen, also Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights, das sind wirklich richtig, richtig tolle, gefühlvolle Abende. Wir haben das, beziehungsweise ich habe das mit Juli dieses Jahr schon im März in Stuttgart gemacht. Und das war so ein Abend, wo man danach echt noch lange dann auch in der Venue vor Ort war, nochmal darüber auch sich mit den Leuten vor Ort unterhalten hat, was das mit einem gemacht hat und so. Es gibt auch noch Comedy an dem Abend, ne? Also es wird jetzt nicht nur die ganze Zeit über tiefe Gefühle gesprochen, sondern zwischendurch auch gelacht. Und das ist wirklich sehr, sehr wholesome, finde ich.
Ja, und es gibt noch eine Möglichkeit, dann fast schon Richtung Herbst. Am 23. September, da sind wir im Ruhrgebiet in Dortmund bei der Museumsnacht dabei. Und werden dort auf der Bühne Eine Stunde Liebe zu dritt als Podcast-Team auftauchen und drüber sprechen, wie wir Konflikte in der Liebe meistern. Also ihr seht, wir wandern durch die Republik, um euch auch zu sehen und freuen uns auch über direktes Feedback dann bei solchen Events.
Genau, kommt zur Museumsnacht nach Dortmund, da sind wir alle drei dabei auf der Bühne.
Und da könnt ihr vor allen Dingen auch mitdiskutieren, ne? Also da ist es wirklich auch erwünscht, dass ihr euch dann meldet, wenn ihr irgendwie einen Konflikt besprechen wollt oder wenn ihr darüber vielleicht auch sprechen wollt, wie ihr Konflikte gelöst habt oder sowas.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Emma, die kennt er ja auch schon seit einiger Zeit. Die erzählt hier regelmäßig über ihre Dating-Erfahrungen im Liebestagebuch. Sie spricht über die tollsten Flirts, über krasse Flops, über Sexting und manchmal auch über Abturner.
Ja, und Emma ist jetzt seit mehreren Monaten, aber auch mit einem Mann eher so, ja, mehr zusammen, verbringt sehr viel Zeit mit ihm. Die ganzen Dating-Apps, die liegen auf Eis, die sie früher hatte. Dieser Mann, der gibt ihr eine Art von Geborgenheit und Vertrauen, was sie lange vermisst hat. Und sie hat so dieses Gefühl, das hat sie auch mehrfach beschrieben im Liebestagebuch, dass sie sich fallen lassen kann, über alles reden. Und da ist natürlich langsam, auch wenn man so viel Vertrautheit hat, dann so ein Fragezeichen, so ein Labeling-Fragezeichen da. Ist das jetzt eine feste Partnerschaft oder nicht? Weil diese Frage, eine Partnerschaft zu definieren und zu benennen, das ist Emma mittlerweile sehr wichtig geworden.
Also ich habe in der langen Zeit des Online-Datings ja über die vielen Jahre immer wieder versucht, Nähe, also generell Nähe herzustellen durch körperliche Nähe, was natürlich nicht aufgegangen ist am Ende, das war mir selber auch bewusst, aber ich habe es natürlich unterbewusst immer wieder versucht und ich habe natürlich auch versucht, durch was auch immer, irgendwelche Worte, Taten oder was auch immer oder blöderweise eben auch durch mich zurücknehmen, immer versucht, die andere Person für mich zu gewinnen oder bei mir zu behalten. Das war wirklich alles so auf Zwang. Ich denke, das kennen sehr viele Leute, die im Online-Dating lange unterwegs sind und eben von einer Person zur nächsten hangeln, weil das wieder mal nichts ist, was sich irgendwie gut angefühlt hat. Und dann kommt die nächste Person, die nächste Person, die nächste Person. Man versucht es immer wieder. Ich habe tatsächlich versucht, das irgendwie mit einer Art Performance, irgendwie so emotionale oder auch was auch immer, körperliche Performance irgendwie, ja, Menschen irgendwie zu beeindrucken oder für mich zu gewinnen, von mir zu überzeugen und so weiter, ja. Jetzt muss ich das eben nicht mehr machen, weil diese Person so ziemlich bedingungslos für mich da ist. Das Interesse und die Zuneigung ist da. Und ich spüre es halt immer wieder. Was sich ansonsten auch noch verändert hat, ist eben, dass das Ansprechen von Unsicherheiten, dass man so lange schon miteinander interagiert, dass es möglich ist, so Unsicherheiten, die man so im Kopf mit sich rumträgt oder den Rucksack, den man mit sich rumträgt, anzusprechen. Das fühlt sich gerade gut an, was du machst, oder das fühlt sich gerade nicht so gut an, wie du machst. Das ist so basic irgendwie, aber es geht mir so um das Ansprechen von so Sachen im Kopf, die so mitschwingen von, weiß nicht, früheren Begegnungen oder irgendwelchen, ja, Glaubenssätzen, die man verinnerlicht hat, die dann irgendwas mit einem machen in der jeweiligen Situation. Weil wir uns das so gegenseitig mitteilen können, verstehe ich auch die Unsicherheiten meines Gegenübers, was dann wiederum für weniger Verunsicherung bei mir sorgt. Also, ne, manchmal ist es ja so, beide Personen sind unsicher im Umgang miteinander, keiner sagt was. Und dann sind natürlich beide noch verunsicherter, weil die nicht wissen, oh, was ist denn jetzt los bei der anderen Person? Und ich traue mich nicht, irgendwas zu sagen, weil das und das gerade in meinem Kopf los ist. Ich verdränge es einfach. Aber das Aussprechen von Sachen, die uns beschäftigen oder die im Kopf was mit uns machen und eben dann körperlich was mit uns machen, das macht den Umgang miteinander so, so viel entspannter. Wir sind auch mit unseren Körpern so inzwischen so vertraut miteinander, dass wir uns überhaupt nicht mehr so viele Gedanken machen müssen. Trotzdem passieren immer noch so Dinge, wenn man sich irgendwie berührt, dass dann wieder was Neues auftaucht, was man noch nicht so entdeckt hat bei der anderen Person. Also es ist super aufregend und es fühlt sich nicht wie so eine, ja, weiß ich nicht, so eine unsichere oder erstmalige Entdeckungsreise mit der Person an, sondern es ist schon sehr vertraut. Und eine Sache, die mich auch sehr bewegt, fast jedes Mal, wenn mein Gegenüber mir das sagt, ist, dass es ihm wichtig ist, dass ich eine gute Zeit habe oder dass ich mich wohlfühle, ja, dass es mir gut geht. Und das ist eben ein großes Anliegen, dass es mir gut geht. Das finde ich richtig, richtig schön, das zu wissen. Das macht es halt immer noch eine Spur einfacher für mich, meine Bedürfnisse zu kommunizieren oder da auch Dinge einzufordern. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass ich Gewissheit habe, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Also es fühlt sich für mich schon so an, aber ich möchte es ganz gerne ausgesprochen haben. Und natürlich fühlt es sich so an, als ob wir eine Beziehung hätten, weil das läuft jetzt schon ein halbes Jahr. Ich möchte es einfach ausgesprochen haben. Also ich möchte es nicht einfach so unausgesprochen weiterlaufen lassen oder mir was denken, was vielleicht gar nicht ist. Jedenfalls merke ich das halt immer wieder, wenn ich gegenüber FreundInnen von der Person erzähle und ich nicht weiß, wie ich es formulieren soll, also was ich sagen soll, mein Freund, mein was auch immer, also wir haben diese Bezeichnung einfach noch nicht definiert. Ich möchte es dennoch gern geklärt wissen, also das ist eine Sache, die noch auf meiner Liste steht, ziemlich weit oben, also die relativ bald jetzt geklärt werden müsste für mich.
Dankeschön, Emma. Wir wünschen alles Gute, drücken die Daumen. Das klingt schon ziemlich nach Commitment, was da entsteht, oder?
Ja, und es ist auf jeden Fall schön, nach aller langen Zeit immer so glücklich zu haben, generell jetzt, wie es jetzt mit diesem Labeling weitergeht. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Sommer, aber Ankelpause gibt's ja nicht, ne?
Nein, nächste Woche Freitag geht's weiter. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wir hier euch ein Best-of hinzimmern und dann erstmal irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen Sommerferien machen. Wir ziehen durch und sind nächste Woche Freitag wieder für euch da.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.